Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 248, dem Podcast von www.dvdnarr.com. Ich bin Andreas, mit mir am Mikrofon ist heute wieder.
Hallo, hier ist Stefan.
Ja, wie ihr hört, sind wir leider immer noch zu zweit. Stefan ist noch sehr beruflich eingebunden. Wir hoffen, dass er im Juni wieder zu uns stoßen kann. Und bis dahin unterhalten wir euch zu zweit. Und beginnen wollen wir mit ein paar netten Trailern, die wir besprechen. Ich denke, das ist eine ganz gute Bandbreite, die heute abgebildet ist. Die Bandbreite geht leider auch in nicht so schöne Richtungen, was gleich der erste Trailer meiner Meinung nach schon zeigt, und zwar Agent Recon. Warum, um Gottes Willen, hast du diesen Trailer ausgewählt?
Weil es bestimmt auch Chuck Norris-Fans da draußen gibt.
Meinst du, die gibt's noch?
Das weiß ich nicht. Eventuell, keine Ahnung. Ich bin keiner. Also ich kann da nicht mitreden.
Deswegen. Also ich gucke nicht gern Filme von so reaktionären Idioten, muss ich sagen. Davon abgesehen, wenn sie dann auch noch so schlecht schauspielern. Und er sieht ja noch ganz gut aus für sein Alter. Was denkst du denn vom Trailer an sich?
Ich habe ihn mir schlimmer vorgestellt. Als ich gehört habe, dass so ein Film rauskommt mit ihm, dachte ich, es wird so eine richtige Grütze von den Produktionswerten. Dafür sah er besser aus als erwartet. Also ich habe ihn wesentlich schlimmer vorgestellt, muss ich gestehen.
Ehrlich? Weil, ich fand den schon richtig schlimm.
Also ich hatte so irgendwie geistig vor Augen mal so einen Chuck Norris Actionfilm mit so einem Titel, so ein bisschen so auf The Asylum Niveau. Und da ist
das
er schon ein bisschen drüber.
Das ist definitiv Asylum-Niveau. Hast du mal die Locations angeguckt?
Ja, die waren sehr eingeschränkt.
Das ist ja nur nichtssagende, keine Ahnung, das ist ja nicht mal Ostblock-Lokalkolorit, das war ja nichts. Da ist Lagerhalle, da ist irgendwas draußen mit nichts und nochmal nichts.
Ja, so ist das halt in solchen Ländern. Ja, also wie gesagt, produktionstechnisch habe ich mir was Schlimmeres vorgestellt. Von gut ist das natürlich meilenweit in allen Belangen entfernt. Ich war noch nie Chuck Norris Fan, deswegen ihn da als Kampfoper rumlaufen zu sehen, als Cyborg-Roboter-Kampfoper.
Ja, ja. Was ja tatsächlich aber ein smarter Move ist, weil da muss er nicht so schauspielern.
Das stimmt. Ja, nein. Also da muss schon ganz viel passieren. Ich meine, klar, ich habe letztens auch Abduction mit Scott Adkins geguckt, der auch echt mies war und auch miese Effekte hat und alles. Aber wie gesagt, da hat mich Scott Adkins noch ein bisschen ziehen können. Chuck Norris zieht mich in keiner Weise, Mark Singer auch nicht. Und der Trailer tauchte auf und deswegen dachte ich, nehmen wir mal einen Action-Trailer mit rein und vielleicht mag Andreas den
Genau. Ja. Nee, danke. Also den werde ich sicherlich auslassen. Ich war auch noch nie ein Chuck Norris-Fan. Weiß gar nicht, ob ich. Also ich, ein oder zwei habe ich bestimmt mal in den 70ern oder so von den Filmen dann irgendwann nachgeholt. Da war ja auch so, glaube ich, oder war in der 80er, weiß ich gar nicht, wann er jetzt tatsächlich richtig aktiv war. Ich habe da keine Erinnerung eigentlich an die Filme selber.
Ja. Die Delta Force Filme kann ich mich noch so ein bisschen erinnern.
Gerade der erste
mit Hannah Schigula und so.
Also ich glaube, es gibt so zwei, drei, da gehört glaube ich Delta Force dazu. Ich meine Missing in Action.
Ja, gut, den kennt man auch, das stimmt.
Und ich glaube, wenn ich auch noch in Erinnerung habe, der war auch mit ihm Invasion USA.
Ah ja, das war diese Red Dawn-Verschnitt.
Ich glaube.
An den kann ich mich nicht wirklich erinnern. Nee,
ich kann mich auch nicht erinnern. Also das waren jetzt nur so die Titel, die ich mir tatsächlich gemerkt habe. Weil ich weiß nicht, also da weiß ich, dass ich die gesehen habe.
Ja.
Sonst?
Er hat ja irgendwie einen Film mit Bruce Lee gedreht, den habe ich auch mal gesehen. Ich weiß nicht, ob das Todeskralle oder sowas war, also einer der bekannteren.
Also ich war nie so ein Bruce Lee-Fan und habe von dem tatsächlich auch relativ wenig gesehen, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Was ich noch gesehen habe, da weiß ich aber nicht mehr mit dem Titel. Ich glaube, da war er mit Louis Gossett Jr. irgendwie. Da hatten sie so ein Team, irgendwas. Okay. War auch eher so ein bisschen Action-Humorik, so Buddy-Movie. Aber kann mich jetzt an den Titel nicht mehr erinnern.
Ja, keine Ahnung. Ist ja auch nicht so wild. Inzwischen dient er ja als Gag-Lieferant unfreiwilliger Art oder als Meme-Lieferant der Chuck, nicht unbedingt als Schauspieler. Und wie du selbst sagst, seine Ansichten gingen ja auch so ein bisschen rum. Also,
aber gut. Immerhin hat er es jetzt anscheinend mit Agent Recon auf 60 Filme geschafft.
Oh, ja, gut, auch immerhin.
Ja.
Ja, und hier die Walker Texas Ranger Serie lief ja auch wirklich.
Die lief ja jahrelang rauf und runter, aber die habe ich mir auch nie angeguckt.
Ich auch nicht.
Bin ich ganz ehrlich.
Eigentlich auch nicht. Nee.
Gut. Dann wollen wir mal Tschüss sagen zum guten alten Chuck und kommen zu etwas, das ich denke, was eher zu uns passt, nämlich Never Let Go. Oder? Passt zu uns?
Ja. Alexandre Aja passt eh.
Genau.
Auch wenn nicht jeder Film super toll war von ihm.
Aber der hatte zumindest, ich sage mal, immer irgendwo eine gewisse Optik. Der hatte doch irgendwo eine Spannung oder irgendwas mit drin, was auf jeden Fall ganz okay war und gut war. Ich bin jetzt kein Fan von Horns, muss ich sagen.
Den mag ich gern.
Aber High Tension war natürlich damals ein Klassiker, in Anführungsstrichen, oder ist jetzt auch eigentlich, kann man schon sagen, ein Klassiker. Ja. Und sein Hills Have Eyes Remake ist ja, denke ich, auch schon ziemlich gut geworden.
Ja, und auch sowas wie Crawl mochte ich,
muss
ich auch sagen. Ja. Also, ne, deswegen. Ja. Ich mochte Horns vielleicht auch, weil ich das Buch so gern mochte im Vorfeld.
Ja, es ist kein schlechter Film, so, ne? Aber der hat mich jetzt halt nicht ganz so gecatcht. Mirrors fand ich damals ziemlich grütze, leider.
Stimmt, der war
mit Kiefer Sutherland, ja. Und wir hatten, glaube ich, auch irgendwie, hatten wir nicht Oxygen besprochen?
Nee. Denn mir ist eingefallen, dass ich Oxygen noch nie gesehen habe.
Ah, okay, aber den Trailer hatten wir.
Den Trailer auf jeden Fall.
Genau. Den hatte ich geguckt, aber der war leider auch sehr langweilig in meinen Augen. Deswegen, den gibt es aber auch auf Netflix, ne?
Genau, ist, glaube ich, sogar eine Netflix-Produktion. Aber irgendwie ist der mir durchgerutscht und jetzt auch so beim Podcast, weil einer unserer Hauptreviews ja auch da mit ihm ein bisschen was zu tun hat, ist mir nochmal drauf wieder eingefallen, mal seine Filmografie durchzugehen und dachte ich, Oxygen, der fehlt mir noch irgendwie. Genau. Ja, Never Let Me Go, oder Entschuldigung, Never Let Go, Never Let Me Go war, glaube ich, ein anderer Film.
Ja.
Der sieht nett aus.
Absolut. Ja, also er erinnert tatsächlich aber auch schon an vieles andere.
Absolut.
Ne? So, auch so ein bisschen an diesen Sandra Bullock Netflix-Film da, wie hieß der nochmal?
Bird Box.
Genau, so halt, ne, so mit, da war es halt jetzt nicht gucken, hier ist es, bleib am Seil, so, aber halt auch so mit diesem Unbekannten aber. Er sieht schön creepy aus, hat eine nette Optik, Halle Berry, solide, von daher, also ich werde den sicherlich mal gucken.
Ja, ich auch. Zumal es auch noch nicht so ganz klar ist, was das für Dinger sind da draußen, weil irgendwie eine Schlange geht mal durchs Bild, dann irgendwie so ein missgebildeten Typen und dieses, was auch immer, den Baum hochklettert.
Ist halt wieder die Frage, kommt dann so zum Schluss, eigentlich ist es alles ja gar nicht da und ihre Paranoia oder lalala. Oder ist es tatsächlich einfach ein klassischer Horrorfilm, was ich mir wünschen würde, so dass da tatsächlich halt irgendwie creepy Zeugs da draußen rumläuft. Mhm. Wenn es dann nur ihre Psyche ist, fände ich es tatsächlich ein bisschen langweilig, aber gut.
Ja, genau. Also deswegen, es kommt ja auch bald der Watchers, heißt der, glaube ich, raus, der mit Dakota Fanning von der Shyamalan-Tochter. Der geht ja auch so ein bisschen mit diesem Wald-Setting und irgendwelche Dinger im Wald und so, auch so in diese grobe Richtung. Zumindest muss ich auch bei dem Trailer dran denken. Also ja, originell ist es nicht, aber wie gesagt, der Regisseur kann es eigentlich. Halle Berry ist okay, die beiden Kinderdarsteller kenne ich nicht. Also deswegen bleibe ich definitiv neugierig an der Sache dran.
Ja, ja. Dito. Gut, ganz anderes Genre oder Thema, Firebrand. Bin ich ganz ehrlich, habe ich noch davor nichts gehört gehabt. Ist mit Alicia Vikander und Jude Law, der auf den ersten Blick auch nicht unbedingt erkennbar ist.
Ja.
Ansonsten auch ziemlich bekannte Leute, glaube ich, noch dabei, als ich vorher nachgeguckt hatte. Sam Riley, Eddie Mason, also ja, besetzungstechnisch auf jeden Fall ganz gut. Mittelalter, Tudor-Zeit, England. Ich glaube, die Story von Henry dem Achten ist auch allgemein so bekannt. Sah auf jeden Fall ganz gut aus.
Fand ich auch. Also ich hatte da vorher auch nichts groß drüber gehört, bis ich über den Trailer gestolpert bin. Geht mir genauso. Die Besetzung fand ich interessant. Ich fand den Trailer auch so von der Optik her oder so auch von der Machart des Trailers, muss man auch dazu sagen, ganz nett gemacht. Ist natürlich in Anführungsstrichen wieder mal so eine Geschichte. Ne? Eine Dame lehnt sich auf gegen Konventionen oder ne, ihren Göttergatten in dem Fall, dessen vorherigen Frauen üble Schicksale erlitten haben. Ja. Aber ich fand es absolut brauchbar. Ich bin jetzt nicht so ein hundertprozentiger Kostümschinken-Film.
Ich auch nicht, deswegen bin ich da auch noch und ich bin jetzt auch kein Wakanda-Liebhaber in Anführungsstrichen. Ich finde sie immer ganz okay, aber so das Letzte fehlt mir immer noch. Wobei hier im Trailer wirkt sie ganz gut.
Sehe ich auch so. Und dementsprechend, also da würde ich jetzt auch nicht groß Geld für ausgeben, aber bei Gelegenheit und wenn man mal Lust hat auf sowas, könnte ich mir ja vorstellen, zuzugreifen. Ja. Weil, wie gesagt, vom Trailer her fand ich den eigentlich ansprechend. Ich wüsste nur, dass es halt kein Film ist, den ich mir im Kino angucken würde.
Nee, so. Den werde ich vielleicht dann irgendwann mal nachholen oder wenn er irgendwo läuft, wo er mir unterkommt oder günstig leihen. Den Regisseur Karim Aynous kenne ich nicht. Also ich habe auch noch nichts von ihm gesehen. Ist anscheinend Brasilianer. Okay. Aber wie gesagt, ich habe seine Filmografie mal kurz gecheckt gehabt vorhin. Keine Ahnung, also habe ich gar nichts davon gesehen oder auch nur mal am Rande erwähnt bekommen oder so irgendwo. Von daher, ja, mal gucken, was Firebrand dann bietet.
Genau.
Ja, wieder was mehr in unsere Richtung gehend, was den Horror betrifft, ist Kill Your Lover, der mir vorher auch nichts gesagt hat. Sagt dir irgendwas davon oder kennst du?
Nee. Nee, okay. Muss ich auch sagen, hatte mir auch nichts gesagt. Da bin ich so ein bisschen auf dem Thumbnail aufmerksam geworden von dem Trailer.
Ja.
Ja, also so toxische Beziehungen mit irgendwelche Seuche oder wie auch immer das da ist. Und kann ich mir noch nicht so hundertprozentig was drunter vorstellen. Sah jetzt nicht verkehrt aus. Klar, es ist ein Low-Budget-B-Movie in dem Sinne, aber ich weiß nicht, ob der so über die ganze Laufzeit funktioniert und wie schnell zum Beispiel die Sache, dass von einer normalen toxischen Beziehung zu diesem übernatürlichen, sage ich mal, hinausartet und ähnliches.
Ja.
Bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten.
Ja.
Obwohl, wie gesagt, schlecht sah er auch nicht aus, er sah auch nicht zu billig aus, aber so wirklich mitgerissen hat er mich nicht oder so, wo ich sagen würde, okay, den behalte ich jetzt unbedingt im Auge. Die Regisseure, ich habe gerade mal parallel aufgemacht, sagen mir so auch nichts. Also sind nämlich zwei
Regisseure. Ich kenne die auch nicht, nee, null.
Genau.
Ich glaube auch, die haben jetzt noch nicht so viel gemacht.
Ne, ein paar Kurzfilme und so.
Ja, ne?
Hier, aber genau. Sonst eigentlich nicht. Dementsprechend, wie gesagt, jetzt sieht nicht verkehrt aus, aber jetzt auch nicht so in dem Wust an anderen Filmen, die es gibt,
ja.
Dass man den jetzt unbedingt sich irgendwo notieren müsste und wenn der mal über den Weg läuft, ja, wenn er mal über den Weg läuft, vielleicht tatsächlich und man erinnert sich dran, aber jetzt, da gibt es andere, sage ich mal, die da einen deutlichen Vorrang haben.
Okay. Ja, also ich weiß nicht, mich hat er nicht angesprochen, weder jetzt vom Beziehungstechnischen noch von der Horrorebene oder Komponente her. Ich war jetzt auch nicht wirklich angetan vom Schauspiel, sage ich jetzt mal, ja, von den Darstellern. Ja, deswegen keine Ahnung. Also hat mich nicht angesprochen. Werde ich wahrscheinlich auslassen.
Okay.
Gut, dann kommen wir zu The American. Der hat mir auch vorher nichts gesagt. Der kam auch so ein bisschen aus dem Nichts, für mich zumindestens. Ballett erinnert man sich natürlich, denke ich, automatisch an The Black Swan.
Ja.
Hier amerikanische Balletttänzerin, die an Moskauer Bolschoi-Ballett angenommen wird und doch überraschend mit Diane Krüger hochkarätig besetzt. Hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Trotzdem muss ich sagen, werde ich wahrscheinlich auch auslassen, weil es nicht mein Thema ist. Einfach. Aber sieht solide aus.
Den würde ich mir schon angucken, weil ich Ballett eigentlich ganz nett finde,
Okay.
aber mich nicht im realen Leben dazu durchringen möchte. Also einfach, ich finde es cool, wenn es im Film gut gemacht ist und schick aufgenommen ist und so.
Ja.
Ballett an sich, mir das 2,5 Stunden lang oder 2 Stunden lang anzugucken, ist nichts für mich. Ist wie mit Theater. Theater ist nett, aber filmisch ist einfach so mehr meins und da kann ich mit sowas deutlich mehr leben. Auch sowas wie, wie du selbst schon gesagt hast, Black Swan und so. Das mag ich auch, aber ich bin halt nicht im richtigen Leben, hätte ich was gesagt, ein Ballett-Fan.
Ja.
Deswegen interessiert mich der Film schon. Ich mag ja auch solche Geschichten. Also ich mochte auch diese Ballett-Miniserie, die mal auf Prime lief. Ich glaube, Flesh and Blood hieß die. Die fand ich auch ganz nett. Also beziehungsweise fand ich eigentlich gut. Und solche Geschichten, ja, die üblichen, ne? Dass irgendeine Person sich in irgendeiner fremden Umgebung sportlich oder wie auch immer durchsetzen muss, kann man sich eigentlich auch gut angucken. Ich erinnere mich da an The Novice mit Isabelle Fuhrmann, da war es halt Rudern, wo sie neu ins Team kam, super ehrgeizig und miteinander, mit Kolleginnen aneinander geraten ist. Und hier hat mich das auch so ein bisschen erinnert. Dementsprechend, den würde ich schon im Auge behalten und bei 99-Cent-Aktionen oder so bei Amazon
Ja.
zuschlagen. Optisch fand ich den auch brauchbar. Diane Krüger, ja, ist auch ganz solide eigentlich immer. Und die Frage, die ich mir persönlich gestellt habe, und ich habe nicht recherchiert, ob sie den wohl wirklich in Russland gedreht haben, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen,
Ich
aber
glaube nicht, weil er ja von 2023 ist und
genau.
da.
Da dachte ich nämlich auch, okay, aber ich bin da auch nicht ins Detail gegangen, um nachzuschlagen.
Ja.
Aber das war so eine Frage, die mir irgendwie durch den Kopf ging, als ich hörte, ja,
Nee, also davon gehe ich auch
Bolschoi-Theater.
nicht
Kann ich
aus.
mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber ja. Ich glaube, im Jahr 23 würden ja auch keine Amerikanerinnen eigentlich mehr aufnehmen am
Nee,
Ende. Also
ich kann
solche
mir ja
Sachen.
nicht vorstellen, dass Diane Krüger sagt, ach, da fahre ich ja mal schnell nach Russland und nehme da einen Film auf.
Genau,
Irgendwie den
also
Eindruck
deswegen.
macht sie dann nicht.
Ja, ist wahrscheinlich in Prag gedreht oder so.
Ja, bestimmt
Ja,
irgendwie
genau.
sowas kann ich mir gut vorstellen.
Ja,
Und ich meine,
genau.
heute mit CGI kann man ja die Außendrehs entsprechend aufpimpen, damit es ein bisschen nach Russland aussieht.
Genau, oder irgendwelche Stock-Footage-Außenaufnahmen
Ja.
einfach. Ja, deswegen. Aber nö, wie gesagt, fand ich so ganz in Ordnung und den würde ich mir, obwohl es halt auch nicht so wirklich meine Filmart ist, durchaus mal angucken. Ich bin jetzt tatsächlich in der IMDb, wurde in Polen gedreht.
Okay.
Ja, da
War,
haben wir
waren
das.
wir ja nicht ganz so weit weg.
Genau, haben wir das auch geklärt.
Ja, nicht
Ja,
so weit weg von mir hier.
das stimmt.
Ja. Gut. Also dann für dich wird es wahrscheinlich dann ein Gucken und für mich ein lass
Ja.
ich mal aus.
Genau.
Was wir beide definitiv nicht auslassen, da sind wir uns, denke ich, schon im Vorfeld sehr einig gewesen, ist Longlegs. Den hatte ich, glaube ich, schon in unserer Jahresend-Podcast als Aussicht fürs neue Jahr irgendwie auf meiner Liste und du bist dann auch ziemlich schnell, glaube ich, aufgestiegen auf den Zug und haben dann festgestellt, den müssen wir, glaube ich, sehen. Alleine schon aufgrund der Besetzung mit Micah Monroe und Nicolas Cage und Alicia Witt und Blair Underwood. Und jetzt mit dem Trailer können wir, glaube ich, sagen, ja. Definitiv ja, oder?
Ja, absolut. Also ich finde den Trailer cool. Ich fand auch die Teaser interessant, einfach weil sie so nicht viel preisgegeben haben. Und jetzt halt der klassische Trailer hat mir das gegeben, was ich mir so von so einem Film vorstelle.
Ja,
Einfach
er hat eine
creepy
schöne Optik,
Vibe. Genau.
schöne Aufnahmen, interessante Aufnahmen. Wirkt creepy genug, sage ich jetzt mal. Finde es auch schön, dass man jetzt im Trailer selber von Nick noch gar nicht so viel sieht. Mal schauen, kann natürlich dann im Film selber dann, ne, wenn er dann auftaucht, weiß man nicht, wie es dann wird. Aber ich bin da echt guter Dinge und ich mag so gritty Serienkiller-Zeug halt à la 7. Da gibt's viel zu wenig in der Richtung meiner Meinung nach.
Ja, kann ich absolut so unterstreichen. Und du hast die Besetzung schon erwähnt, die beiden Leads mag ich eh gern. Alicia Witt mag ich auch gern, habe ich auch schon
Ja,
länger
die
nicht
ist
mehr
ja,
gesehen.
glaube ich, irgendwie schon immer so ein, von uns beiden so ein kleiner Crush gewesen, oder? Kann
Ja,
man sagen.
klar. Ja, doch, passt schon.
Ne? Also von daher,
Ja.
leider hat sie ja irgendwie ziemlich lang, also sie war ja immer irgendwie beschäftigt, aber hat zwischendurch halt echt viel Grütze leider auch gemacht. Bei Akea Lot war sie ja netterweise dabei. Aber ansonsten.
Genau, punktuell hat man sie immer mal wieder irgendwie gesehen,
ja.
Das stimmt, aber ja, nicht so den Durchbruch geschafft.
Ich bin vor kurzem über sie gestolpert, bei Instagram Shorts, da ist sie auch irgendwie ganz gut dabei und macht immer irgendwelches Zeug.
Okay.
Ist auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen alternativ unterwegs.
Ja.
Also, aber auch nicht unsympathisch, muss ich sagen.
Okay. Ja, also dementsprechend spricht wirklich nichts dagegen. Und ich mochte, muss man auch sagen, von Oz Perkins mochte ich die anderen Filme auch. Also die waren jetzt nicht übermäßig, aber ich mochte sie eigentlich.
Ich glaube, ich habe noch keinen, ich habe mal nachgeguckt gehabt, ich glaube, ich habe keinen von ihm gesehen. Ich hatte es zwar immer mal vor, vor allem den einen mit Kiernan Shipka und Emma Roberts da, diesen Black Coat's Daughter. Den habe ich auf meiner Liste, aber kam irgendwie nie dazu. Und was war der andere? Gretel und Hänsel mit Sophia Lillis. Schaut ja auch nicht so schlecht aus.
Genau, der ist auch ganz, also der ist in Ordnung. Ist jetzt nicht wirklich was Neues, aber hat auch eine tolle Optik und so. Und ist wirklich auch da ansprechend gemacht. Blackout's Daughter mochte ich auch. Und ich mochte auch den dritten von ihm, den, der hat so einen ewig langen Titel.
Achso, den habe ich sogar gesehen, I'm the Pretty Thing the pretty That Lives in the House.
Genau, genau,
der ist auch mit Lucy Boynton.
Richtig.
Genau. Mochte ich auch ganz gern, den habe ich auch gesehen. Und gibt es auch für alle Interessierten immer noch auf Netflix.
Richtig, genau. Und das ist halt so sein Stil, Herr von der Optik. Ist halt ruhig, ne?
Ja.
Und so sind seine Filme bisher. Und so, der wird auch kein schnell geschnittener Reißer sein, wird ja auch gar nicht zu der Zeit passen, in der er spielt, so von der Optik her. Deswegen bin ich da wirklich zuversichtlich, dass das was wird. Und bin echt gespannt.
Jo, auf jeden Fall, da freuen wir uns drauf. Soll ja schon im Juli in die Kinos kommen, zumindest, glaube ich, in den USA.
Ja.
Mal schauen, wie es bei uns dann aussieht, wann und wo wir da mit einer Veröffentlichung rechnen können. Kino weiß ich gar nicht, ob der bei uns irgendwo, ich glaub's jetzt mal nicht irgendwie, also.
Das weiß ich auch nicht so genau. Ich nehme fast an, die werden den versuchen, wahrscheinlich beim Filmfest ins Programm zu nehmen. Das würde ja so
das von den US-Staaten könnte ich mir passen. Vorstellen, dass er da irgendwo hinkommt, ja.
Ja, aber ansonsten weiß ich jetzt auch nicht, ob sie ihn wirklich hier ins Kino bringen.
Ja.
Muss man also mal abwarten.
Zumindest laut filmstarts.de kommt am 29. August ins Kino.
Ah, okay. Ja.
Also, mal schauen. Vielleicht könnte ich da sogar gehen. Mal gucken.
Ja, durchaus. Das stimmt.
Okay. Jo, noch was zu unseren Trailern? Abschließendes, ergänzendes?
Nö.
Okay, gut. Dann machen wir weiter mit Last Scene. Da hast du leider nichts.
Nee, man kann dazu sagen, ich habe mal wieder Yellowstone geguckt und eine andere Serie, auf die ich aber in einer späteren, wenn ich die zweite Staffel geguckt habe, Folge von unserem Podcast mal eingehe.
Ja.
Aber an dieser Stelle muss ich sagen, nee, habe ich diese Woche nichts zu bieten.
Okay. Dann steige ich da ein. Ich habe diesmal auch ausnahmsweise eine Serie geguckt, und zwar Shogun. Auf Disney Plus, nicht die alte, sondern die neue. Die alte habe ich tatsächlich damals auch im Fernsehen gesehen, in den 80ern, mit Richard Chamberlain hieß er, glaube ich.
Ja, ich glaube, ja.
War damals schon, ziemlich cool anzugucken, waren auch auf japanischer Seite für damalige Verhältnisse sehr bekannte Darsteller dabei. Von daher, bin ich da jetzt schon interessiert rangegangen, um zu gucken, was bietet die neue Serie. Das Ganze basiert, wird vielleicht der ein oder andere wissen, auf einem Buch von James Clavell hieß der Autor, wenn ich mich richtig erinnere, und der wiederum hat sich da inspirieren lassen von einem Navigator, einem englischen William Adams, der tatsächlich wohl im, wann war das, 16., 17. Jahrhundert nach Japan gesegelt ist. Hier haben wir Cosmo Chavez, ein Sänger, der mir vorher nichts gesagt hat, als Major John Blackthorne, der ich sage jetzt mal, im Clinch liegt mit den Portugiesen, weil die alle böse sind und Katholiken und er ist englischer Protestant. Und er findet es auch nicht ganz lustig, auch natürlich im Sinne seiner englischen Königin, dass die Portugiesen da anscheinend irgendwo im fernen Japan gute Geschäfte machen und sie außen vor gelassen werden. Problem ist, sie wissen nicht, wie sie da hinkommen sollen und mit ja, so List und Tücke und viel Glück schafft er es mit einem Schiff nach Japan, kommt da eigentlich mehr oder weniger halbtot an mit seinen Kollegen. Sie werden gefangen genommen und er wird verschont glücklicherweise und ja, muss dann miterleben oder darf miterleben, wie Intrigen in Japan gesponnen werden, um die Nachfolge und die Herrschaft unter verschiedenen Herrschern aufzuteilen. An der Story selber hat man nicht viel geändert. Das ist eigentlich fast 1:1 wie die alte Serie, beziehungsweise natürlich auch anhand des Buches. Ich habe das Buch nicht gelesen, also wenn jetzt irgendwie kleinere Variationen oder Änderungen drin gewesen wären in der Serie, könnte ich das nicht sagen. Aber so vom insgesamt vom Gucken oder vom Feeling her würde ich sagen, das ist schon relativ ja ähnlich und daran orientiert und nicht viel geändert. An den Darstellern kann man erkennen, wenn man sich zumindest ein bisschen im japanischen bzw. asiatischen Kino auskennt, dass da ja schon viele mit dabei waren, die gut beschäftigt sind und auch wirklich gute Darsteller sind. Angefangen bei Hiroki Sanada, den, glaube ich, jeder in Anführungsstrichen schon in Last Samurai mit Tom Cruise gesehen hat. Oder auch Bullet Train, Army of the Dead, also John Wick 4 war er dabei. Also der Mann ist gut beschäftigt, auch im westlichen Fernsehen. Und auch sehr bekannt Tadanobu Asano, der ja nicht nur im japanischen Fernsehen, sondern auch im westlichen. Er war bei Battleship dabei, Thor, Dark Kingdom, keine Ahnung, 47 Ronin mit Keanu Reeves. Also auch hier gut beschäftigter Mann. Und die beide sehe ich auch gerne. Nicht so bekannt war bei mir die Darstellerin, die weibliche Hauptdarstellerin, der Toda Mariko, gespielt von Anna Sawai. Die hat mir vorher nichts gesagt. War, glaube ich, auch vorher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in so einer Popband. Darstellertechnisch asiatische Seite kann ich mich nicht beschweren. Ich wurde nur mit dem Hauptdarsteller nicht warm. Das ist so, er mag vielleicht privat oder als Sänger anders sein, aber hier wirkt er im Endeffekt wie so ein Tom Hardy-Verschnitt. das Problem, was ich auch ein bisschen hatte, er wird eigentlich mehr oder weniger ziemlich dumm dargestellt. Er adaptiert natürlich nach und nach schon so diese Gepflogenheiten und nähert sich da dieser Lebensweise so ein bisschen an, so mit Ehre und dass es alles mit Ritualen ist und so. Aber trotzdem, ich weiß es nicht, er wirkte halt, sage ich mal, immer nicht nur wie ein Fremdkörper, sondern als würde er so seinen eigenen Film da irgendwie in der Serie drehen. Also ich bin da nicht warm geworden damit. Optisch sieht die Serie ziemlich gut aus. Darstellerisch, wie gesagt, auch gut. Musikalisch alles schick. Also da kann ich überhaupt nichts sagen. Mir hat ein bisschen Eigenständigkeit gefehlt, was natürlich schwierig ist. Klar, verstehe ich auch. A, da es ja um ein Buch geht. B, dass es in der Zeit natürlich nicht viel Variation gibt. Also ich kann da nicht irgendwelche Sachen ändern. Trotzdem kennt man es halt erstens aus der alten Shogun-Serie, die jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder kennt, aber zumindest diesen Last Samurai hat, glaube ich, oder dürften ziemlich viele schon gesehen haben. Und da ist es ja auch irgendwie, ich sage mal ähnlich, ne, vom Ablauf her. Und der Westler, der da hinkommt und diese fremde Lebensform adaptieren muss und ja. Von daher würde ich sagen, gut, aber hat mich nicht ganz gecatcht und ich würde als Wertung, um es ein bisschen einordnen zu können, eine gute 6 von 10 vergeben für Shogun.
Okay. Ja, ich habe ja kein Disney Plus, sonst würde ich tatsächlich einen Blick riskieren. Ich kenne die alte Serie nur vom Durchseppen auf Sat.1, habe ich das Gefühl.
Ja, so ungefähr, ja.
Genau. Natürlich kenne ich den Tom Cruise-Film und dementsprechend ist tatsächlich die Handlung auch bekannt. Nichtsdestotrotz wäre ich neugierig gewesen. Ich fand die Trailer ganz nett gemacht, aber da das ein Streaming-Service ist, den ich habe, werde ich den erstmal nicht gucken oder die
Ja.
Serie erstmal nicht gucken.
Ja, was ich auch ein bisschen schade finde, oder was heißt schade? Ich meine, der ein oder andere wird Spaß daran haben. Eigentlich ist es ja aufgrund vom Buch und auch konzipiert als Limited Series, also als Miniserie. Nachdem es jetzt aber erfolgreich war, soll es schon wieder eine neue Staffel geben. Wo ich mir dann
Ja,
auch
das ist ja
denke,
gern so.
oh,
Genau.
Leute, was soll das? Warum kann man es nicht einfach stehen lassen? Spaß daran haben, dass es funktioniert hat, dass es erfolgreich war, dass es viele Menschen gesehen haben oder sehen wollen und gut ist.
Weil es Quote gemacht hat.
Ja,
So.
das
Ja.
ist ja das Problem. Ja.
Genau. Aber ja, habe ich in letzter Zeit ein paar Mal schon erlebt, dass ich dachte, okay, Limited Series, super.
Ja.
Und dann, ja, kriegt eine zweite Staffel. Okay.
Genau.
Alles klar. Na dann.
Ja, vor allem, weil halt tatsächlich auch, ich meine, es ist ja bedingt durch die Gegebenheiten in so einer Zeit, sind halt viele am Ende gar nicht mehr am Leben. Ne? Das heißt, du musst ja mit so einer Limitiertheit dann schon wieder irgendwo in eine neue Staffel starten, so, was ja auch doof ist. Von daher, naja, also das hat mich jetzt nicht so begeistert, als ich das
Ja.
gelesen habe, aber. Wie gesagt, an sich, die Serie ist solide. Glaub, die Mehrheitsmeinung ist über meiner, also die kommt sehr gut weg. Und von daher, wer Interesse daran hat, kann ja gerne mal einen Blick riskieren.
Jo.
Gut, so viel zum Last Scene für heute. Sehr kurz, aber dafür, Überraschung, haben wir heute zwei Hauptreviews, die auf den ersten Blick thematisch nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Ein bisschen mehr, wenn man allerdings die Regisseure betrachtet. Denn wir besprechen heute Night of the Hunted und Pharang. Pharang ist von Xavier Gans und Night of the Hunted von, jetzt fehlt mir gerade der Name,
Frank Kalfun.
Kalfun, genau, Frank Kalfun, wo man sagt, naja, was haben die denn miteinander gemeinsam? Gemeinsam miteinander haben sie, dass beides Franzosen sind und beide im, sage ich jetzt mal, der französischen harten Schule bekannt oder bekannter geworden sind. Auch was wir vorher ja schon besprochen hatten im Trailer kurz mit Alexandre Aja zusammen. Und Frank Calhoun kennt der ein oder andere wahrscheinlich als Regisseur von Maniac und P2 Schreie im Parkhaus. Xavier Gans ist, denke ich mal, dem ein oder anderen dann auch bekannt durch, also meinen liebsten Film von ihm, der ja wirklich nicht so auch zart war, Frontiers. Und der dann auch ein bisschen bekannter wurde, zum Beispiel durch einen Hitman-Film, den er gemacht hat. Und wie gesagt, jetzt hier Pharang publiziert bzw. veröffentlicht hat. Beginnen wollen wir mit Night of the Hunted. Und ich gebe mal eine kurze Inhaltsangabe. Alice, gespielt von Camille Rowe, fährt mit ihrem Arbeitskollegen, in Klammern Liebhaber, von, soweit ich das verstanden habe, von irgendwie einer Präsentation nach Hause. Sie telefoniert zwischendurch mit ihrem Mann, wo bekannt wird oder wo der Zuschauer erfährt, dass sie beide wohl versuchen, ein Kind zu bekommen, was irgendwie nicht so ganz funktioniert und es einen dringenden Termin gibt, zu dem sie unbedingt nach Hause kommen muss. Und als sie dann an einer Tankstelle anhalten, und sie einkaufen oder einkauft, deutsche Sprache, während ihr Lover im Auto sitzt und Radio hört, stellt sie fest, dass keiner da ist an der Kasse und beim Versuch, den Laden zu verlassen, wird sie angeschossen und ja, ein Sniper hat sich's irgendwo gemütlich gemacht und sie versucht, aus dieser Situation zu entkommen. Wie wir schon merken, handlungstechnisch ist jetzt nicht viel drin in diesem Film, aber vielleicht spannungstechnisch, Stefan.
Jein.
Gute Antwort.
Wir haben uns im Vorfeld dieses Podcasts kurz nochmal über Hypnotic unterhalten, ein Robert Rodriguez-Film, und da sagte ich, der fing gut an und ließ dann nach.
Ja.
Und so, das trifft auch auf Night of the Hunted, zumindest aus meiner Sicht zu. Ich fand, er fing gut an, wobei ich auch sagen musste, am Anfang hatte ich ein kleines, in Anführungsstrichen, Sympathieproblem, weil sie gleich in der ersten Szene halt als untreue Fremdgeherin quasi präsentiert wurde. Und ich dachte, okay, das ist unsere Hauptfigur, okay, super.
Ja, vor allem, wenn sie parallel versucht, mit ihrem Mann schwanger zu werden und so, und da irgendwie, ne, das hat nicht so richtig zusammengepasst oder macht sie sehr oberflächlich.
Genau, zumal ich ja wusste, worum es geht, und ich dachte, okay, mit der muss ich jetzt die Nacht durchleiten oder den Film, und ja gut, sie ist mir gerade nicht gerade sympathisch. Und genau, aber nichtsdestotrotz, wie ich es gerade erwähnt habe, fing der Film gut an. Er geht relativ schnell in die Geschichte rein, sprich, dass der Sniper auftaucht und dass dieses Grundszenario gegeben wird. Die gebotene Härte ist gleich von Anfang an spürbar durch die ersten Schüsse, die fallen. Und tatsächlich fand ich so eine lange Zeit das Ganze recht gut gemacht. Einfach, ne, sie ist da halt in diesem kleinen Minimart von der Tankstelle gefangen, ist im Prinzip im Schussfeld, hat nur ein paar Regale, hinter die sie sich verstecken kann. Und daraus wird tatsächlich so ein bisschen was gemacht. Sie wird auch relativ schnell angeschossen, gleich in der ersten Szene für sie sozusagen, wo der Sniper sich zeigt oder naja, zu erkennen gibt, indem er schießt. Aber nichtsdestotrotz ist sie relativ wehrhaft in ihrer Art. Aber man weiß halt, okay, so sieht's aus und die Grundvoraussetzung ist da, und das fand ich ganz gut gemacht. Auch wie sie sich im Laden bewegt und bewegen kann. Und dann war halt nur mein Gedanke, okay, jetzt muss es aber auch noch irgendwie 70 Minuten so weitergehen, dass die Spannung gehalten wird.
Ja, und das heißt, wir brauchen anderes Kanonenfutter, was genau, ja dann tatsächlich irgendwo kommt, sporadisch. Mhm. Und das meiner Ansicht nach auch ganz gut von der Verteilung her war, um die Spannung einigermaßen aufrecht zu erhalten. Mhm. Das Problem war dazwischen.
Ja, genau. Wer es nicht weiß, der Film basiert auf einem spanischen Film aus dem Jahr 2015, La Noche del Ratón, die Nacht der Ratte. Und wir hatten beide nachgelesen im Vorfeld, dass in diesem Film nicht viel gesprochen wird. Und das ist anders in diesem Remake, ja, denn dort findet sie ein Funkgerät und hat dementsprechend bald schon Kontakt zu dem Schützen, und er erzählt viel über sich.
Ja, ja. Und das ist das große Problem, dass er viel erzählt über sich. Ich habe, also wir können es ja offen sagen, dass der, ich denke mal, man könnte es als Maga bezeichnen, oder?
Ja,
der ist schon sehr auf der Ebene, was per se ich jetzt ohne Wertung auch dastehen lasse für so einen Film und auch völlig legitim ist, ihn da hinzubringen, weil sie auf der anderen Seite ja schon so ein bisschen Vogue in Anführungsstrichen natürlich schon wieder dargestellt wird, durch das, dass sie beruflich erfolgreich ist, wie gesagt, Lover hat und so weiter, also schon eher so ein bisschen freigeistiger und auch
ja, weiß, was sie will.
Bitte?
Arbeitet
für einen Pharmakonzern und so.
Solche Sachen halt, ne?
Das große Problem für mich war einfach so dieses, was halt diese viele, ich sage jetzt mal viele Menschen dieser Couleur, wie der Schütze halt an sich haben, dieses Mi, alle anderen sind so böse und ihr seid schuld an meinem Schicksal. Und das verbreitet er halt permanent. Und das ist so penetrant und nervig, wie es im echten Leben halt auch, wenn die irgendwelche Interviews geben, für mich persönlich auch genauso nervig ist, weil es sind immer alle anderen schuld, nur nicht sie selber. Und das
Ja.
kommt hier ganz stark zur Geltung.
Genau, das ist ein Teil des Problems für mich gewesen. Also auch ich fand das nervig, aber ich fand es auch ungünstig, ich weiß gerade nicht das richtige Wort, wie ich es umschreiben möchte, dass der Film da auch nichts draus gemacht hat.
Nee, null.
Null. Das,
Ne?
genau, er brabbelt sein Zeug dahin
Ja.
und ne, ein bisschen hin und her ist drin, aber der Film hat keine Botschaft, um das irgendwie mit zu unterfüttern mit irgendwas.
Ja.
Er verhält sich sogar fast neutral in der Identität des Killers, weil man ihn fast eigentlich immer nur maskiert sieht, wenn man ihn mal überhaupt sieht.
Ja.
Und auch da irgendwie nichts draus gemacht wurde, wo ich auch dachte,
Ja.
hä? Also ja,
So,
wie gesagt, gibt
ich
es
fand
solche
es eher
Leute und
sogar
man
schon so
glaubt.
irgendwie so, um ihn zu schützen, in Anführungsstrichen, dass man auch nicht weiß, weil es könnte ja jeder sein, so ungefähr, so,
Natürlich,
ne?
das,
Und
ja.
jetzt haben ja so viele und so viele müssen leiden und deswegen könnte es jeder sein. Aber jeder würde dann natürlich auch zum Sniper greifen und irgendwelche Leute wahllos an der Tankstelle erschießen, weil alle so böse zu ihm waren, ne? Alleine daraus schon eine Legitimation abzuleiten, was der Film für dich problematischerweise tut, ne? Also das höchste der Gefühle ist ja tatsächlich im Endeffekt dann das Ende an sich, über den Ausgang, weil wir jetzt nicht zu viel spoilern, aber gut, können wir trotzdem machen, wer halt gewinnt, in Anführungsstrichen. Aber das ist aber auch das dann im Endeffekt alles. Aber wie du sagst, da wird halt null draus gemacht und was ja einfach doof ist.
Genau, woraus tatsächlich ein bisschen was gemacht wurde, und da habe ich auch so ein bisschen das Potenzial erkannt, beziehungsweise dass man sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben hat, ist bei all dem Gerede aus den Bereichen Treue und dieses Kind versus Karriere, Schrägstrich persönliche Unabhängigkeit.
Ja.
Weil das bezog sich auch wirklich auf sie und da konnte sie Gegenargumente und da entstand sowas wie eine Diskussion,
Aber die war auch
beziehungsweise.
sehr kurz, also die wurde auch ja nicht irgendwo dann oder hat sich jetzt nicht als Faden durch die Geschichte gezogen oder irgendwas, sondern es war halt eine kurze Episode mittendrin. Aber dann war
Genau,
es
aber
das
da ist
auch
wenigstens
schon
drauf
wieder.
eingegangen worden und während auf alles andere irgendwie gefühlt überhaupt nicht eingegangen.
Nee.
Es war einfach so dieses, ne, Sturm aufs Kapitol, ne, politische Polarisierung, Fake News, Impfgegner,
Ja,
woke. Ne,
ja,
es war einfach so dieses Rausgehaue, wo man
ja,
auch dachte, das ist einfach irgendwie so wie so eine gestreute Schrotladung,
ja.
aber irgendwie.
Aber alleine auch schon der Grund, warum die Frau oder die Tankstellenmitarbeiterin da erschossen hat, nur weil die ihn irgendwie gefeuert hatte. So, ne? Also dieses, ihr seid schuld, obwohl er Scheiße baut und oder nicht als Arbeitnehmer tragbar ist und deswegen gefeuert wird, sind die, die ihn rauswerfen, sind schuld.
Ja, ganz ehrlich, jetzt einfach mal platt gesagt, ich kann ja selbst das noch verstehen, dass da mancher dann einfach durchdreht, aber nicht so, wie er das macht, und zwar sich mit einem Snipergewehr auf die Lauer zu legen. Also, ne, das ist so alles nicht ganz so durchdacht, habe ich das
Ja.
Gefühl, beziehungsweise man hat wahrscheinlich das Original gesehen und dachte sich, ah, wie können wir das ein bisschen aufpeppen?
Ja.
Ja, ich habe da eine Idee.
Ja. Ja,
Und
ich glaube, das Schlimmere ist tatsächlich eher, was ich so mitbekommen habe am Rande, als ich mich ein bisschen eingelesen habe, dass Kaifun tatsächlich so ein bisschen in die Richtung tickt. Und
aber in
da,
welche Richtung?
naja,
Also
so,
auch
also
selbst
jetzt nicht
das.
ganz so Magathen, aber halt, dass die ja auch nicht so ganz Unrecht haben, so ungefähr. Und er denen ja auch mal eine Stimme geben wollte. So hatte ich das rausgelesen, so ein bisschen.
Ja, se selbst das ist ja fast noch legitim, aber dem eine Stimme zu geben, indem man ihn als unschuldigen abschießenden Sniper-Kandidaten
Ja,
dahin stellt, ist halt
ja.
auch keine Stimme
Vor allem,
geben.
ich glaube, es gibt nichts Feigeres, als sich irgendwo hinzulegen mit einem Sniper.
Eben.
Und dann auf irgendwelche unbewaffneten Menschen zu schießen, ne? Also,
Absolut. Also das.
das unterstreicht ja eigentlich schon noch diese Feigheit auf allen Ebenen und
Ja.
dieses, alle anderen sind schuld, dass sie nicht mal dazu in der Lage sind, anderen Menschen Gesicht oder von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten, sagen, hey, das war scheiße, was du machst und ich bin da anderer Meinung oder ich bin guter Arbeitnehmer oder was oder mit dem sich zu prügeln oder sonst was, aber so feige, in Anführungsstrichen, da sich irgendwo hinzulegen und zu snipern,
Ja, eben.
ist halt echt dumm. Dann lieber tatsächlich wie im französischen Original, im spanischen Original, glaube ich, einfach so einen, ja, wo du nicht weißt, warum, oder ich weiß jetzt, wir haben den Film nicht gesehen, aber durch das, dass ja wenig gesprochen oder kaum was gesprochen wird, weiß man wahrscheinlich auch weniger über den Täter, hat
Ja.
dann eine viel stärkere, ja, weiß ich nicht, aber irgendwo eine spannendere Grundtendenz als jetzt hier Night of the Hunted.
Ja, ich hatte vorher, das heißt vorher schon vor ein paar Jahren, muss ich sagen, mir Downrange von Ruiji Kitamura angeguckt, wo es auch um Scharfschützen geht, der auf einer Landstraße ein paar Teenies unter Beschuss nimmt, kann man sagen. Und da ist es tatsächlich auch so, dass es einfach keine Dialoge, also beziehungsweise keine Kommunikation zwischen Schütze und Opfern gibt und auch die Motivlage dementsprechend halt unklar ist. Und das fand ich irgendwie effektiver, als es einfach tot zu quatschen. Und vor allem ohne irgendwie Substanz tot zu quatschen.
Ja.
Downgrade, also Downrange ist jetzt auch nicht viel besser, aber er ist halt trashiger und stumpfer und halt splatteriger, halt Kitamura-Style. Aber der hat es wenigstens nicht versucht, da irgendwie sowas reinzubringen. Ganz ehrlich, ich habe schon fast damit gerechnet, dass am Ende irgendwie noch so eine Wendung aus dem Hut gezaubert wird, dass der Ehemann mit dahinter steckt oder so.
Ja, das hätte noch gefehlt.
Weil, warum verdammt nochmal hat dieser Benzintank geleckt?
Ja, das weiß ja auch keiner. Das
Genau.
war auch so ein. Ja, so ein einfach, ich habe keine Ahnung, so ein
Ne?
0815-Trick, was auch immer, wo du auch denkst, ja, das könnte der Ehemann sein, aber dann ist es vielleicht irgendwie doch nicht oder keine Ahnung. Also der Film liefert ja auch nicht mal dahingehend irgendeine Erklärung.
Nee, genau. Also deswegen waren so ein paar Sachen, ich dachte zuerst, ne, wie es hieß, ne, fahr nicht auf dieser Straße, weil da irgendwie Stau ist, musst du da lang fahren. Und
Ja.
dann dachte ich, okay, der Benzintank ist manipuliert, sodass sie irgendwie
Ja,
da hat er berechnet.
ja.
Aber da geht ja auch irgendwie keine Richtung hin, wo man sagt, so war das irgendwie.
Ja.
Und deswegen dachte ich auch so, ja, toll, so eine falsche Fährte ist ja okay, aber irgendwie hat das auch so ein paar Fragezeichen bei mir hinterlassen, wo ich dachte, hä? Das ergab nicht so richtig den Sinn, dass da auf einmal das Leck da drunter war, im Benzintank. Also, ja, es war alles so ein bisschen schräg, das Ganze. Was ich tatsächlich, ich will nicht sagen clever, aber gewitzt fand, und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, der Schriftzug auf dem Werbebillboard, wo er hockte. Hast du da mal drauf
Ja,
geachtet?
zwischen now here und nowhere.
Genau,
Ja,
das ist
ja, ja.
God is now here oder God is nowhere.
Genau, nee,
Das
war ja also so plakativ.
Ja, aber manchen fällt das garantiert
Ja,
nicht auf.
wahrscheinlich. Manche lesen nur eine Möglichkeit von den beiden, je nachdem, welche Richtung das Gehirn
Genau.
wahrscheinlich läuft. Nee, aber das ist natürlich mir auch gleich aufgefallen.
Ja,
Und
das fand ich ganz nett so noch.
ja,
Das
aber.
war so ein kleines Ding einfach.
Genau, aber an so kleinen Dingen hast du dich dann schon festgehalten, weil der
Richtig.
Rest halt einfach nichts geboten hat.
Nee. Es waren halt auch so die üblichen Sachen. Na, natürlich weißt du, na, dass so ein paar Szenen drin sind, worauf es hinauszielt. Aber als sie zum Beispiel den Hinterausgang entdeckt, weißt du, am
Ja.
Ende, da habe ich gedacht, warum läuft sie nicht weg?
Ja.
Na,
Es
warum
kann ja
läuft sie
nicht
nicht?
nach hinten raus, ne? So,
Genau, genau.
irgendwo, ne?
Aber nein, sie läuft zum Auto,
Ja.
was schon zerschossen ist.
Ja, weil es
Und
ja mitten im Nowhere war, weißt
ja, und halt mitten in einer beleuchteten Tankstellen. Einfahrt steht.
Ja.
Ne? Also, wo ich auch dachte, ach, ja, gut, man erwartet sowas schon fast. Oder so dieses,
Ja.
hast du dein Handy? Nee, ist im Auto. Und so,
Ja.
natürlich. Klar.
Als ob jeder sein Handy im Auto lässt, ne?
Genau. Also, das war, aber da hatten wir ja schon mit gerechnet. Aber wie
Ja,
gesagt, dieses Rumgequatsche war einfach so mein Problem.
das ist
Und
das größte Problem, weil der Rest, muss man sagen, war tatsächlich oder wäre tatsächlich ein einigermaßen spannender, zwischendurch spannender Genrefilm gewesen.
ja. Also wie gesagt, man hat die Wucht der Einschläge gespürt, so
Ja.
ungefähr. Das kam filmtechnisch gut rüber.
War nicht übertrieben, das
Nee.
war, wie gesagt, von der Dosierung okay,
Ja,
ne,
sie
so
hat sich
oder.
nicht zu doof angestellt, sondern so die Idee mit dem Regenschirm und so.
Ja.
Klar hätte die auch wegknipsen können, aber
Ja.
prinzipiell waren da ein paar interessante Ideen drin, wo man dachte, okay, sie ist nicht so dieses hilflose, oh, was tue ich jetzt, sondern hat auch so ein bisschen, ne, Eigenständigkeit, ohne dass es gleich wieder too much wirkt.
Genau. Also es
Und
war noch so in einem gewissen Realismusgrad für so einen Film definitiv einzuordnen. Man hat auch so, das war so dieses typische, jetzt kommt wieder jemand, oh, bloß hoffentlich passiert dem nichts, was macht der? Und ja, so solche Sachen, der eine fuhr dann wieder und so. Das war gut dosiert und das, dann kam das ältere Ehepaar und dann war ja doch noch jemand im Auto, den es zu retten galt und. Also von der Warte aus, genre-technisch, von dem klassischen Horror, Thriller, was auch immer in der Richtung, merkte man tatsächlich, dass Kai Fung schon eine gewisse Ahnung hat, wie es funktioniert.
Ja,
aber absolut. Wie du sagst, war halt einfach das Gelabere der Tod des Films.
Ja, allerdings.
Hat einfach alles kaputt gemacht im Endeffekt.
Ja, sehe ich auch so.
Camilla Rowe war aber auf jeden Fall, hat das solide rübergebracht, auch wenn sie unsympathisch wirkte am Anfang, aber insgesamt, denke ich mal, hat sie da einen routinierten Auftritt hingelegt.
Ja, absolut. Also, ne, und klar, in so einer Situation fiebert man ja unweigerlich so mit der Person mit, wenn sie eigentlich gerade zu unsympathisch ist oder sie zu doof anstellt. Und das passt da eigentlich alles.
Ja.
Und wie gesagt, sie hat ja auch tatsächlich so ein paar Sachen noch erklärt, was so ihre Motivation war, fremd zu gehen. Macht es nicht besser, aber ne, es war einfach nicht so dahingestellt. Und ich fand sie auch völlig in Ordnung in dem Film. Absolut.
Ja, es war jetzt tatsächlich schon der dritte Film, den ich mit ihr gesehen habe.
Ja, mir fehlt noch dieser Unterwasserfilm.
Der Deep House, ja.
Ja.
Der ist ja auch so in dieser, eigentlich in der Franzosenecke zu platzieren, weil das von Bustillo Maury ist, die damals in dieser Hochzeit des französischen Terrorkinos Inside gemacht haben. Ja. Wobei leider der Deep House auch ziemlich langweilig ist und
ja, das hatte ich von dir gelesen damals. Und,
war deswegen jetzt nicht so spannend in dem Sinn.
Ja.
Also es ist halt so ein Haunted House Ding unter Wasser.
Aber was ja gar nicht so schlecht klingt.
Weil nee,
so
aber, gibt, aber ja, das Problem ist halt, du kannst halt nicht permanent unter Wasser bleiben. Das heißt, du bist halt irgendwann im Haus ohne Wasser. Und dann ist es halt einfach Haunted House so.
ne? Ja,
dann so ist der Gag im Wasser halt irgendwie weg.
Ja.
Ja. Aber gut. Wertungstechnisch, wo siehst du Night of the Hunted?
3.
Okay.
Also es hat einfach runtergezogen, wie du selbst sagst. Es war eigentlich handwerklich solide, es war in Ordnung. Klar hätte man es noch 10 Minuten rausschneiden können, aber einfach, es ging mir auf den Puffer, dieses Gelaber. Ja. Und das war's. Und nee, 3/10.
Ja. Ich war also auch so Tendenz, also rein von der Spannung war ich bei der 4, wo ich sagte, okay, da, wenn es jetzt, ich sag mal, ohne das Gelaber gewesen wäre, wäre ich sogar vielleicht Richtung 5 gerutscht, aber das hat tatsächlich, da muss ich dir zustimmen, einfach so viel kaputt gemacht. Das ist einfach, die haben den Film zu Tode gelabert, im wahrsten Sinne des Wortes, und von daher auch von mir eine 3/10 oder 1,5 von 5.
Ja, ohne Gelaber wäre ich definitiv auch bei einer 5 oder so gelandet, weil, wie gesagt, das passt da eigentlich so weit. Aber nee. Irgendwie nicht.
Ja.
Das hat mich irgendwann echt gestört. Und gut, dann hört es ja irgendwann auf, wo er dann mehr, aber es war einfach da, weil der Drops.
Ja, aber da war es dann schon vorbei, weil da warst du einfach schon zu Tode genervt irgendwie von dem Gelaber. Und deswegen,
Das war echt nicht gut.
Ja.
Schade.
Ja, schade. So viel zu Night of the Hunted und zu Farang. Deutscher Beititel ist Schatten der Unterwelt. Gibst du uns noch eine kurze Inhaltsangabe?
Na klar. In Farang geht es in erster Linie um Sam. Wächst in Frankreich, ist wohl Migrationshintergrund in Frankreich, hat aber auch eine Vergangenheit im Drogengeschäft und muss auch ins Gefängnis gehen. Frisch aus dem Gefängnis entlassen, will er eigentlich wieder, also eben nicht wieder in seine alten Strukturen rein, sondern möglichst draußen bleiben aus dem Milieu und aus dem Gefängnis, wird aber relativ schnell wieder von seiner Vergangenheit eingeholt, nämlich von seinen alten Weggefährten. Es kommt zu einem Vorfall auf einer Baustelle, wo er gejagt wird und dabei einer seiner Verfolger ums Leben kommt, durch sein aktives Zutun, muss man auch sagen. Nichtsdestotrotz, vor Gericht hat er keine Chance in solchen Fällen, also haut er ab nach Thailand. 5 Jahre vergehen, sprich, es gibt einen Zeitsprung, und tatsächlich hat er es geschafft, in der Zwischenzeit sich eine gute Existenz dort aufzubauen. Er arbeitet als Kofferträger, Gepäckjunge bei einem Hotelressort oder bei einem Hotel und hat auch eine Frau kennengelernt, Mia, und eine gemeinsame Tochter, also Dara ist die Tochter, und die planen und träumen davon, ein Grundstück am Meer zu kaufen, um da eine kleine Bar zu eröffnen. Mia arbeitet nämlich auch in der Bar und sie wollen halt ein eigenes Lokalchen aufmachen und haben auch bereits eine Anzahlung getätigt, und Sam verdient sich noch Beibrot, hätte ich was gesagt, oder Nebenverdienst als Kämpfer bei legalen tatsächlich Kampfsportveranstaltungen, wo er auch auch durch Wetteinsätze und bestimmte Sachen dort zwar nicht immer gewinnt, aber doch mit einem Plus an Geld rausgeht. Und irgendwann haben sie auch tatsächlich genug, um das Grundstück zu kaufen, für das sie die Anzahlung getätigt haben, erfahren aber leider dann schlussendlich, dass sie überboten worden sind von einem Herrn namens Narong, der auch verschiedene Grundstücke an der Küste aufgekauft hat, die sie auch in Erfahrung bringen. Von dem Boss oder Arbeitskollegen von mir erfahren sie, dass es aber auch halt jemand ist, der auch in sehr zwielichtige, wenn nicht sehr illegale Geschäfte verstrickt ist, und damit wird zu vorsichtig ermahnt. Aber nichtsdestotrotz möchte sich Sam mit ihm treffen, trifft sich auch tatsächlich mit ihm, und Narong, der ja auch Franzose ist, gibt ihm die Möglichkeit: Mensch, okay, ich gebe dir eine Chance, du musst aber einen Job für mich machen, wie es dann so ist, Drogenschmuggel. Dadurch, dass er als Gepäckträger für das Hotel auch Zugang zu dem Flughafen hat, soll er dort was schmuggeln. Das Ganze geht schief. Maya ist die Leidtragende und Dara und er auch selbst, denn Narong schlägt zurück, sage ich mal, ohne ins Detail zu gehen, was er tut und ähnliches. Aber auf jeden Fall ist Sam am Ende schwer verletzt, seine Tochter verschleppt und seine Frau tot. Und dann wird aus dem Film eine klassische geradlinige Rachegeschichte.
Ja, Farang, wo fangen wir an? Also ich hatte im Vorfeld, was mich ein bisschen irritiert hat, nachgeguckt, was Farang denn überhaupt bedeutet. Im Endeffekt ist es, glaube ich, wenn ich das richtig rausgehört habe, eigentlich auch so ein bisschen abwertender Begriff im Thai für Ausländer.
Mhm, genau.
Wobei, wenn ich das auch richtig rausgelesen habe, eher eigentlich für Ausländer mit weißer Hautfarbe, was irgendwie dann so ein bisschen nicht so ganz zu...
Ja, das und, stimmt.
Ne, wo ich mir dann auch denke, warum nimmt man dann so... egal. Egal. So, wie gesagt, das war auf jeden Fall so eine kurze Irritation, die ich hatte. Mhm. Die zweite Irritation war während des Films selber, der gar nicht so schlecht war, mich aber irgendwo ein bisschen verloren hat durch seine, ich sage jetzt mal, komische Struktur.
Okay.
So diese Vorgeschichte, dann irgendwie so das in Thailand selber oder halt dann, als er da mit seiner Family da lebt, und dann dem dritten Teil so. Das war mir so irgendwie so zu, fast schon wie separiert voneinander. Und es hat sich wie so drei, klar gehört es irgendwie zusammen, aber es fühlte sich auch irgendwie getrennt voneinander an. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber mir waren die Cuts zwischen den drei Sachen irgendwie ein bisschen zu stark.
Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hatte ich zum Teil das Gefühl. Hauptsächlich zwischen dem ersten und zweiten.
Weil ja, da war es noch extremer. Ja, zwischen genau, zwei und drei ging es dann ein bisschen besser, aber auch da, wie gesagt, fand ich es ein bisschen... Das fühlte sich so holprig an, weißt du, so, ja, aber unnötigerweise holprig, wo ich mir dachte, das gibt's ja in anderen Filmen auch, dass ich so eine Vorgeschichte habe und dann so, aber da hatte ich das Gefühl, der Regisseur, in dem Fall ja Xavier Gans, der da doch eine Erfahrung hat, hat es nicht hinbekommen, da so einen Übergang hinzubringen.
Okay, wie gesagt, zwischen dem ersten und zweiten Drittel gebe ich dir recht, oder zwischen dem ersten und zweiten Stück.
Ja.
Bei dem anderen hat mich das gar nicht so gestört. Der Anfang war halt so dieses typische französische, sozialrealistische Milieu,
Ja.
Von der Art her, der Präsentation, mit dem Gefängnis, mit den, ne, sowas. Einfach diese Einführung, also dieses Typische dort. Und dann, wie du auch schon sagtest, dieser Cut nach Thailand und dann auch gleich 5 Jahre später. Das stimmt, das war schon etwas abrupt.
Ja, dann, ne, es war ja dann auch wirklich tatsächlich immer wieder so eine Zeitspanne zwischen den ganzen Sachen, ne? Ja. Und das war dann schon irgendwie so ein bisschen komisch. Klar, zwischen 2 und 3 nicht so lang, aber auch da war es irgendwie, glaube ich, ein paar Tage, weil er ja irgendwie bewusstlos war und so. Und von daher, also deswegen hatte das sich das für mich so ein bisschen zu sehr geteilt in dem Sinne. Mhm. Gut inszeniert, auch hier, auch wie bei Calhoun im Endeffekt auch. Ich sage jetzt mal optisch und location-mäßig sowieso mit Thailand und kann man nichts falsch machen in dem Sinn und ist auch gut umgesetzt worden. Und hatte insgesamt, denke ich mal, eine ganz gute Härte im Film selber, wobei ich nicht unbedingt alle Kämpfe so ganz glücklich fand in dem Sinn. Also es wirkte zwischendurch, es wurde mit der Laufzeit ein bisschen besser, fand ich, aber gerade so am Anfang wirkte es ein bisschen sehr einstudiert, sage ich jetzt mal.
Ja. Also man muss dazu auch sagen, Xavier Gans, der übrigens The Divide gemacht hat, den ich sehr gut fand, wurde vorhin noch nicht gewählt, erwähnt, der hat ja auch an der Serie Gangs of London mitgewirkt, die ja auch von Gareth Evans ist, der ja auch The Raid 1 und 2 gemacht hat. Und diese Connection habe ich irgendwie gemerkt. Also so von der Art her hat es mich natürlich an Raid erinnert.
Ja,
von
klar, logisch.
Ja. Logisch, klar. Und das fand ich cool. Und ich muss auch sagen, klar, die Action war gut gemacht. Ich gucke ja auch gern so Kicker-Rache-Filme und das ist nochmal was anderes als so einen amerikanischen Kicker-Film. Einfach, weil man merkt, Gans hat ein Auge. Er ist halt nicht nur einfach ein B-Filmer, der es runtergeht, sondern er hat auch, wie du selbst auch erwähnt hast, er hat die Optik, er ist ein erfahrener Regisseur. Und die Härte der Kämpfe war auch echt gut. Also es war so dieses typische, in Anführungszeichen typische asiatische, wie auch so diverse andere Filme aus der Region, die so im Raid-Fahrwasser entstanden. Die Szene im Fahrstuhl war echt hart und auch echt gut gemacht.
Die war gut, ja.
Und was man auch dazu sagen muss, es gibt halt auch, da war schon teilweise, wo ich dachte, okay, einfach keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei Kämpfen.
Ja,
genau, also da ist einfach, da wird drauf gekloppt ohne Ende, egal welches Geschlecht, das sind einfach Gegner.
Aber das war okay, also in dem Fall, wie gesagt, das haben sie gut ein und es wurde auch nie irgendwie thematisiert oder war so, dass das irgendwie herausgestellt wurde. Du hast halt irgendwie, sag ich mal, 5 Baddies gehabt und einer oder zwei, je nachdem, waren halt meine Frau dazwischendurch. Und weil die halt auch, ich meine, auch bei den Bösen gibt es Frauen, klar.
Klar.
Und wenn die einem im Weg stehen und einen aufhalten wollen mit einer Machete in der Hand, dann tja, Pech, ne?
Richtig.
Dann geht's halt auch da. Und das war absolut völlig in Ordnung.
Ja, fand ich auch. Und ich fand's auch völlig in Ordnung. Ich fand tatsächlich auch so ein bisschen dieses Melancholische, also von der Stimmung her, eigentlich ganz gut eingefangen, dass es nicht so einfach so stumpf war, sondern ich fand auch so was auch, ich sag mal, Lokalkolorit hat da mit reingespielt.
Absolut, ja.
Und das passte ganz gut zusammen. Ich habe tatsächlich auch gelesen, dass viele der Darsteller auch einfach Laiendarsteller waren, die dazu genommen wurden und eigentlich überhaupt keine Schauspielerfahrung hatten, sondern ne, die haben da gearbeitet und deswegen haben sie da im Film mitgespielt.
Ja.
Und das fand ich ganz nett. Und auch, du hast es auch schon erwähnt, einfach so dieses Thailändische gibt natürlich auch was her. Fand ich gut, definitiv. Auch wenn natürlich viele Thailand-Klischees mit drin waren. Sextourismus, Ladyboys, Drogenhandel, Klassiker einfach, wenn man so an Thailand und Unterwelt denkt.
Ja.
Aber ganz ehrlich, es ist eine Rachegeschichte. Ne? Und ich fand, dafür war es ganz gut. Klar, Hochspannung war jetzt auch nicht vorhanden, aber die Kämpfe waren ordentlich. Auch hier unser Hauptdarsteller Nassim Lys, wie auch immer man das ausspricht, der ja auch ein echter Kickbox-Champion war, hat seine Sache auch ordentlich gemacht, dafür, dass ich ihn noch nie gesehen habe. Und ja, ist jetzt nicht der beste Schauspieler, aber ne? Er ist besser.
Nö, aber er hat seine Sache ordentlich gemacht.
Absolut.
Also er ist jetzt nicht negativ aufgefallen irgendwie, dass er irgendwie am Chargieren wäre oder am Overacten oder so.
Und kämpfen konnte.
Kämpfen konnte auch, genau. Was mich so ein bisschen noch gestört hat, so anhand der Story, war dann so dieses dann doch, also logischerweise spielt natürlich alles irgendwo eine Rolle, auch die Vorgeschichte, aber der Grund dann im Endeffekt
Der hat mich
so,
auch gestört.
das, also da wäre es besser gewesen, wenn es einfach dieser Narong oder wie der hieß, der Baddy da,
Ja.
Dass der halt einfach ein, ich sage jetzt mal, ein Baddy ist und ne, so mit Drogen und Prostitution zu tun hat und er dem halt im Weg gewesen wäre. Da diesen Bogen zu schlagen, ja klar, ich meine, warum soll ich sonst die Vorgeschichte erzählen, aber das, die hätte auch so einfach als Grund gedient, um damit er nach Thailand geht, um sich abzusetzen, da hätte ich nicht noch
Ja.
einen Bogen schlagen müssen. Also das wirkt ein bisschen zu sehr konstruiert in meinen Augen.
Definitiv. Also da hätte man das Drehbuch einfach ein bisschen abändern können. Klar wäre es sonst vielleicht auch ein bisschen Overkill gewesen, wie er drauf reagiert hat.
Ja,
Koffer Koks,
hätte man dann auch sagen können, ja.
Warum, genau, ne? Da hätte er ruhig wahrscheinlich zuerst sagen müssen, hier, du schuldest mir so und so viel Geld und hast 24 Stunden, mir das Geld zu beschaffen, statt gleich so zu reagieren. Ja, also dementsprechend dachte ich auch am Ende so, ah nee, das hätte nicht sein müssen. Dann hätten sie es einfach gradlinig zu Ende führen können. Wäre völlig in Ordnung gewesen, hätte man gesagt, ja, okay, hat ein bisschen übertrieben, aber er ist halt ein irrer Motherfucker.
Ja.
Hat mich auch gestört. Ich hätte auch diese Geistererscheinung von ihr in der einen Szene kurz nicht unbedingt haben müssen.
Ja.
Ja, ich verstehe es, aber hätte man auch weglassen können.
Ja.
Und
was ich auch einfach in immer so eigentlich schlechtes Filmmaking finde, ist, als er Sam mit Narong kämpft, in Anführungsstrichen, und dann, oder beziehungsweise bei ihm ankommt, ist er ja schon ziemlich am Boden, so, ne, durch die Kämpfe davor, und der steht mit einer Waffe ihm gegenüber.
Ja.
Ne, so, diese daraus folgende Situation, warum klar, der Film muss ja weitergehen, aber warum schaffen es Filmemacher nicht, warum muss er diese Waffe in der Hand haben? Er hätte ja einfach ohne da stehen können und ihn dann versuchen zu töten mit seinen Händen und dann hätte der Rest ja auch erfolgen können. Aber diese Szene davor, die macht halt so überhaupt gar keinen Sinn und sowas stört mich halt extrem. Und da könnte ich immer denken, oh nö, das ist für mich immer so lazy Filmmaking irgendwie.
Also, ja, ist so typisch, ne?
Ja.
Und, ich hatte auch bei, als er dieses Edel-Etablissement, das war ja kein Puff in dem Sinne.
Nee, ich weiß, was du meinst, ja.
Genau.
Den Nachtclub oder wie auch immer.
Genau, als er da sich da durch den Flur kämpft, waren auch so zwei kleine Momente drin, die in Zeitlupe waren, wo der eine durch diese Vitrine mit dem Kopf flog und so.
Ja.
Wo ich auch dachte, warum hat er genau da Zeitlupe eingebaut? Alle anderen Kämpfe sind total ohne ausgekommen.
Ja.
Es hätte einfach auch nicht sein müssen.
Ja, weil das macht er auch nicht so. Das war so ein Gimmick einfach irgendwie eben, wieder. So.
Genau, richtig. Aber ansonsten muss ich sagen, hatte ich Spaß mit dem Film. Also was heißt Spaß, aber er hat mir das gegeben, was ich eigentlich erwartet habe und das auch auf guter Qualität.
Absolut, ja.
Also
es ist kein Weltklasse-Film, aber für das, was du erwartest, wie gesagt, mit ein paar Abstrichen für, wie gesagt, bestimmte Sachen, die wir angesprochen haben, absolut unterhaltsamer Film.
Ja, finde ich auch. Und wie gesagt, das hat eigentlich gut gepasst.
Ja.
Finde ich.
Ja, also von daher nicht ganz bester Film, tatsächlich meiner Meinung nach. Für dich ist, glaube ich, The Divide immer noch ein bisschen davor, oder?
Ja, The Divide und ich mag Hitman, muss ich sagen.
Ja, Hitman ist auch ein schöner Film, muss ich auch sagen. Das ist so ein klassischer No-Brainer, netter Actionfilm, Gehirn aus und Timothy Olyphant passt ganz gut da.
Und auch der hat eine gute Härte.
Ja.
Also das fehlt auch bei vielen Filmen sonst irgendwie.
Genau.
Und na, das merkt man schon. Dem Frontiers war das, den er gemacht hat. Ne?
Genau, das ist immer noch mein Lieblingsfilm, weil das damals, sage ich jetzt, ich meine, ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen. Inzwischen ist der wahrscheinlich auch schon irgendwie harmlos in Anführungsstrichen. Aber das war halt zur damaligen Zeit, der ist rausgekommen, ich gucke gerade 2007, war das halt einfach mit der Beginn dieser französischen Härte. Und war halt einfach so auch von der Optik her und so, das war schon einfach auf diesem Hof und mit diesem Fleischer und mit dieser Nazi-Familie, das war einfach so strange und ein bisschen krank, dass es halt irgendwie schon ziemlich cool wirkte damals und einfach gut anzugucken war. Ich persönlich bin ja kein Fan von The Divide, denn der hat mich nicht so angesprochen.
Ja. Naja, gut, aber hier hat er den mal jetzt abgeliefert und
ja, also er darf gerne weiter Filme machen. Bei Kalfun bin ich mir nicht so ganz sicher.
Ja, das stimmt.
Und wir sind, glaube ich, auch beide ganz neugierig, in Anführungsstrichen, auf den nächsten Film von Xavier Gans.
Absolut.
Ja, ja. Haie in Paris.
Ja, ja. Es gibt zwar gerade viel zu viele Haifilme, die irgendwie rauskommen, habe ich das Gefühl, aber Haie in der Seine in Paris,
bin ich dabei.
Ja, absolut. Ja, Kalfun, vor 2-3 Jahren oder ist wahrscheinlich schon ein paar Jahre her, da auch Prey gemacht. So ein Creature-Feature auf einer Insel. Ja. Habe ich auch ein Review im Forum. Der war auch nicht gut. Nee. Und er hat auch einen letzten Amityville-Filme gedreht. Der war auch nicht gut.
Ja.
Also Kalfun zieht tatsächlich irgendwie hauptsächlich wegen Maniac und P2 in Anführungszeichen so ein bisschen mit Einschränkung noch. Ja. Aber seitdem hat er das auch schon ein bisschen her, ne?
Ja.
Und dementsprechend.
Also Kalfun P2 war zwar auch 2007, also auch damals in dem Fahrwasser.
Ja.
Und Maniac war 2012, also auch schon sehr lange her.
Genau.
Und danach war eigentlich nichts mehr.
Richtig. Und dementsprechend, Kalfun hatte ich jetzt so ein bisschen Hoffnung bei dem, aber halt auch nicht so riesige. Und ja, bin wieder enttäuscht worden. Und wie gesagt, hier Gans ist da schon noch ein Tick drüber.
Auf jeden Fall. Ja. Also von daher, Farang kann man gucken. Night of the Hunted sollte man sich, denke ich, eher sparen. Wobei wir jetzt für Farang noch eine Wertung abgeben müssten. Ich bin bei einer knappen 7.
Ich bin auch irgendwie zwischen einer regulären 7 und einer knappen 7, aber ist eine 7 geworden.
Ja, würde ich auch so sehen.
Mhm.
Gut, noch was Abschließendes, Ergänzendes? Fällt dir noch was ein?
Ach, gerade nicht, nee.
Gerade nicht. Gut, dann denke ich, ist das ein schöner Abschluss. Wie gesagt, diesmal mit einem Double Feature. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir melden uns wieder mit dem nächsten Film, mit den nächsten Filmen, die wir gesehen haben. Bis dahin verbleibe ich, euer Andreas, und tschüss.
Danke auch von mir. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.